Guten Morgen miteinander. Was für eine Geschichte. Was ist das für eine Geschichte? Unsere menschliche Vorstellung von einem König ist so völlig anders. Wir erwarten eine Königin in Uniform hoch zu Ross oder eben in einer Staatskarosse, zumindest mit einer schwarzen Limousine mit einem Stern vordrauf. Mit dieser Kompanie huldvoll, nach allen Seiten lächelnd. Würdevoll mit Presse und anschliessend einen Haufen Glanzzeitschriften. Und jetzt kommt er so völlig anders. So ganz, ganz anders. Als Kind in einem Stall geboren von einem Teenager-Mädchen. Und am Ende stirbt er als Opferlamm für uns am Kreuz, damit wir Gottes Liebe verstehen, damit wir Vergebung und Frieden und Erfüllung für unser Leben finden. Und ich frage mich, als ich das so gelesen habe, wie kann ich uns das neu, das Thema von der Ankunft von Jesus, wie kann ich uns das neu lieb machen? Das, was ihn so viel gekostet hat. So, dass wir so mit ganz darüber gefreuen und eben auf ihn warten, ihn auch erwarten. Es gibt einen frommen Herzog, der ist einmal zum Gebet in seiner Kapelle gesessen und da hat er plötzlich an der Wand zwei Worte gelesen. Noch drei. Und Restaurateure sind gekommen und haben gesucht unter dem abgefallenen Putz, wo da die Ergänzung ist, aber da war nichts. Der Herzog aber hat Gottes Botschaft da drin gesehen für ihn. Und er hat den Satz ergänzt mit nur drei Tagen. Sollte ich etwa in drei Tagen schon sterben? Und er hat sein Leben geordnet und als nach drei Tagen nichts passiert ist, hat er gedacht, es seien drei Wochen. Und dann hat er sein Familienleben geordnet und wo die Frist abgelaufen ist, hat er gedacht, es seien drei Monate. Und sein ganzes Herzogtum hat es gemerkt, seine Veränderung. Und es ist Frieden eingezogen. Nach drei Jahren hat er die Nachricht bekommen, er sei zum König gewählt worden. Und später ist er sogar der Kaiser Heinrich der Erste geworden. Ja, warten wir noch auf den König. Wisst ihr, wer in Erwartung lebt? Wer in Erwartung lebt, der lebt einfach anders. Er lebt im Adventus. Viele können mit dieser Zeit heute nicht mehr so viel anfangen. Geschwiegen darauf warten und hoffen, dass Jesus kommt, wiederkommt. Und das Einzige, was wir heute oft nur erleben, ist, dass wir irgendwo mitgerissen werden von der Hektik, von diesen Weihnachtseinkäufen und von diesem Planen. Auch für viele Christen ist der Advent irgendwie nicht mehr besonders. Man hat sich daran gewöhnt, irgendwo vielleicht sogar ein bisschen resigniert. Das Christsein ist irgendwo so ein bisschen zur Routine erstarrt, dass Jesus um mich kommt. Wer rechnet damit? Adventus aber heisst Ankunft, es heisst Eintreten, es heisst Anwesenheit. Und als Gemeinde von Jesus warten wir auf die Ankunft von unserem König. Und wisst ihr, Advent ist mehr als Kerzenlicht, Mandrindli und Nüssli. Es heisst Begegnung mit dem, der kommt. Sich ausrichten auf seine Wiederkunft. Und ich möchte, dass uns die Freude an ihm und an seiner Geschichte ganz neu berührt und ganz neu packt. Wie ich es im Anspiel gesehen, was es ihm gekostet hat, zu kommen. Sich für uns zu verschenken. Und der König wird um mich kommen. Warten wir noch drauf. Und ich wünsche mir eben, dass wir gepackt werden von dieser überschäumenden Freude. Wie wir es am Anfang gesehen haben. Und liebe Gemeinde, jeder von uns hat so einen Moment erlebt, wo er innerlich irgendwo zittert hat, wo er bangt hat und denkt, wie kommt das noch raus? Da hat man vielleicht angespannt, gefiebert und man hat bereits schon während der Prüfung gemerkt, dass man irgendwo nicht in Hochform ist. Und dann sind so Tage gekommen vom Hoffen und Bangen. Wird es sich länger? Würde ich nicht der Prüfung bestehen? Stunden werden zu Tagen. Oder man wartet vielleicht auch auf ein Labor untersucht, ob es gut oder bösartig ist. Und dieses Leben hat sich von diesem Tag irgendwie radikal verändert. Tage vom Hoffen und Fragen. Bitte verzeihen wir sie, der Frau verlaufender Kamera. Und sie erzählt, wie sie vor Jahren mit jemandem verkracht ist. und was sie dafür würde geben, wenn sie sich mit der Person um mich versöhnen könnte. Wenn nur die Schuld endlich für immer weg wäre. Und da kommt die Ankündigung vom Moderator. Die besagte Person konnte ermittelt werden. Wir haben sie hier zur Sendung eingeladen. Bist bereit? Hoffnung und Bange. Wird euch doch noch alles gut? Oder erinnere ich mich auch noch selber, als ich am Zoll gestanden bin, von einem verschlossenen Land mit verbotenen Bibeln dabei. Das Gepäck wird untersucht, Papier ausgefüllt. Wie lange geht es euch noch? Wie viele Stempel will ich denn noch? Hier noch ein bisschen anstehen. Dort noch ein Büro vorbei. Minuten werden zu Stunden, hoffen und bangen. Hey, wann kann ich endlich weiterfahren? Und wisst ihr, auf das Mal ist die Prüfung bestanden. Der Bericht vom Labor gutartig. Die Person sagt, natürlich vergeben ich dir. Und der Zöllner sagt, du darfst weiterfahren. Was kommt da in uns auf? Doch aber schäumende Freude. Eben wie der Champagnerflasche, der Korken knallt, der Sekt überschäumt. Und man könnte vor Glück und Freude die ganze Welt umarmen. Und so ein anschauliches Bild dafür finden wir auch in der Bibel. Wie lange hat Elisabeth und der Zacharias gehofft, bangt und gewartet? Und plötzlich sieht der Zacharias den ganzen Heilsplan von Gott vor sich. Der Zapfen fliegt von der Flasche, seine verstummte Stimme öffnet sich. Und aus voller Kehle darf er ein frohes Loblied anstimmen. Und das liest uns jetzt gerade Delian. Ist du ja noch zu mir?
Sein Vater Zacharias wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und weissagte: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er ist zu seinem Volk gekommen und hat es erlöst. Einen mächtigen Retter aus dem königlichen Geschlecht seines Knechtes David hat er uns gesandt, wie er es vor langer Zeit durch seine heiligen Propheten versprochen hat. Nun werden wir vor unseren Feinden und vor allen, die uns hassen, gerettet werden. Er hat unseren Vorfahren Barmherzigkeit erwiesen, indem er seinen heiligen Bund mit ihnen nicht vergisst, den Bund, den er mit unserem Stammvater Abraham schloss. Wir wurden vor unseren Feinden gerettet, damit wir Gott an jedem einzelnen Tag unseres Lebens ohne Furcht dienen können, in Heiligkeit und Gerechtigkeit. Und du, mein Kind, wirst Prophet des Allerhöchsten genannt werden, weil du dem Herrn den Weg ebnen wirst. Du wirst seinem Volk verkünden, wie es Rettung finden kann durch die Vergebung seiner Sünden. Durch die Güte und Barmherzigkeit Gottes wird nun das Licht des Himmels uns besuchen, um die zu erleuchten, die in der Dunkelheit und im Schatten des Todes sitzen und um uns auf den Weg des Friedens zu leiten.
Danke vielmals. Wir haben zuerst einmal die Situation von Zacharias noch ein bisschen angeguckt. Interessanterweise geht es in den meisten Lobgesängen der Bibel geht Not voraus. Und so hier, der Zacharias lebt mit seiner Frau Elisabeth treu nach Gottes Plan. Zusammen haben sie in jungen Jahren Gott um ein Kind angefleht. Aber nichts ist passiert. Ihr Gebet hat irgendwie nur an die Zimmerdecke gelangt. So ist es jedenfalls vorgekommen. Und es hat so ausgesehen, als hätte Gott sie völlig vergessen. Und sie hat sich wohl eines Tages mit dieser Kinderlosigkeit abgefunden. Trotzdem, der Zacharias hat weiter treu seinen Priesterdienst gemacht. Nur mit grossen Wundern hat er natürlich nicht mehr gerechnet. Sein Dienst gehört zur Routine. Auch religiös und politisch war die Lage der Juden nicht gerade rosig. Die Römer haben alles besetzt. Wen wundert es da noch, wenn der Zacharias ein Stück weit resigniert hat? Und ich glaube, er war in gewissem Sinn so wie eine Champagnerflasche. Der Inhalt war voll in Ordnung. Er war schon mit Leben gefüllt, aber irgendwie hat der Druck gefehlt, um den Zapfen von der Flasche loszuknallen. Und ich habe mich so gefragt, ob wir das nicht auch kennen. Ich meine, wo bleibt Gottes sichtbare Eingreifen unter uns? Erwarten wir es denn noch? Oder kommen wir einfach so Sonntag für Sonntag ein bisschen her in Gottesdienst und es ändert nicht viel in meinem Leben. Haben wir uns nicht daran gewöhnt, dass nichts passiert? Können wir ihn nicht bestens verstehen, den Zacharias? Ist doch klar, dass nichts passiert. Ich meine, in diesem Alter nur ein Kind bekommen. Das hat ihm sowieso jeder Doktor abgeraten. Zum einen wegen Schwangerschaft, zu Geburtsrisiken und zum anderen aus pädagogischen Gründen. Ich meine, das Kind, das wäre ja schon bald ein Waisenkind geworden. Und so hat er innerlich resigniert. Es ist halt mal so. Es wird nie anders, so wird und nie mehr anders werden. Und so geht er einmal mehr mit seinem Räucheropfer in den Tempel. Er macht seine Pflicht. Pflicht passieren wird allweil nicht gerade viel. Da aber entsteht plötzlich der Engel Gabriel vor ihm und er reißt ihn einfach völlig aus der Alltagsroutine. Es ist, als würde er normal so richtig durchgeschüttelt in seinem Leben. Und sein ganzer Inhalt wird plötzlich lebendig. Er fährt sogar an zu prickeln in ihm. Irgendwie kommt ein immenser Druck auf. Und der Priester kann es gar nicht mehr einordnen. So lange ist nichts passiert. Ich bin alt und meine Frau ist betagt, sagt er. Engel, da hättest du doch schon etwas früher kommen müssen. Jetzt ist es wirklich etwas spät. Für uns ist es sowieso gelaufen. Und weil es weder glauben kann noch fassen, verschlägt es ihm auch noch die Sprache. Aber der Engel sagt, wenn du wüsstest, was im Himmel abgelaufen ist, wir haben so einen Ausschnitt gesehen hier. Also das ist auch unsere Vorstellung, aber es hat sicher einiges gebraucht, auch für Ja dazu zu sagen. Wenn du wüsstest, Gottes Heilsplan steht, die Elisabeth wird schwanger werden mit dem Johannes, dem Täufer, und deine Verwandte Maria mit dem Sohn vom Höchsten. Und dein Sohn wird ihm den Weg bereiten. Was muss und nachher alles in der Zeit vom Schweigen im Zacharias vorgegangen sein? Wird auch der Engel wirklich recht behalten? Wird wirklich alles so, wie es der Gabriel vorausgesehen hat? Wird er am Ende auch seine Sprache und mich zurückbekommen? Oder wird er stumm bleiben? Und es ist ihm nichts anderes übrig geblieben, als zu hoffen, zu bangen, dass alles genau so wird, wie es der Engel gesehen hat. Und wenn er dort Elisabeth tatsächlich schwanger wird, da wird auch seine Gewissheit fester. Oder Zacharias erkennt, was für ein wunderbares Erlösungswerk Gott vorhat. Sein Sohn wird dem lang ersehnten Messias, was ja so Jahrhunderte darauf gewartet hat, der Retter der Welt, er wird ihm den Weg bereiten. Und da erkennt er Zacharias Zukunft. Schließlich wird Johannes geboren und nach der Beschneidung am 8. Tag, da bekommt er endlich auch seine Stimmung mit zurück. Und jetzt knallt eben im Bild gesprochen, sozusagen ihm der Zapfen. Sein Inhalt kann sich vor Freude und Begeisterung einfach nicht mehr haben. Aus voller Kehle stimmt er in Gottes Loblied ein, was uns Delian gelesen hat. Und das Erste, was aus seinem Mund kommt, ist, wisst ihr Leute, Gott ist treu. Er ist so etwas von treu. Auf Gott ist Verlass. Genauso wenig, wie er Elisabeth und mich vergessen hat, vergisst er sein Volk. Gott kümmert sich um uns. Er hat uns zu keiner Zeit verlassen. Er plant zwar nicht so, wie wir oft unsere Zeitrechnung haben und wie es wir möchten, aber was er zusagt, das haltet er gewiss. Er setzt seinen Plan in die Tat um. Und wir hören kein einziges Wort mehr vom Klagen von Zacharias. Nicht, weil es keine Probleme gäbe. Aber es belastet ihn irgendwie einfach nicht mehr. Für Zacharias kommt die Weltgeschichte hier schon zum Ziel. Mit dieser Wende sind für ihn alle Nöte auch irgendwie schon gelöst. Wohl kann er noch mitfühlen mit allen, die noch im Feistern leben, aber der Zacharias sieht bereits durch die Dunkelheit durch. Der Heilige Geist zündet in seinem Herz bereits schon ganz ein grosses Licht an. Und er hat keine Angst mehr, auch wenn die Welt um ihn wird zerbrechen. Und das Schöne ist, sein Blick ruht schon auf den Messias, ruht schon auf Jesus. Jesus war in diesem Augenblick noch nicht geboren, aber der Zacharias weiss, die Weichen die sind schon gestellt. Gott hat uns besucht, für ihn ist die Lösung wie schon vollzogen. Gott hat mit ihm und seinem Sohn bereits angefangen Und er wusste, bald wird auch der Christus geboren. Und so stimmt er bereits schon mit in das Loblied rein: Christ, der Retter, ist da. Und nichts mehr kann er daran hindern, Gott der zu geben und Gott zu verherrlichen. Wir lesen sie vor, was er zusagt, hält er gewiss. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, er ist zu unserem Volk gekommen und hat es befreit. Er hat uns einen starken Retter geschickt, einen Nachkommen seines Dieners Davids. Und dann komme ich noch zum Dritten, vom Klagen zum Loben. Beispiel vom Anfang zu sehen, wir sind noch feig zu überschäumender Freude. Wenn man eine Prüfung hat und so, der wird gefestet und gemacht. Und ihr lebt es immer um, wie Leute können feiern. Aber die Frage bleibt irgendwo, was braucht es denn, dass es uns auch nicht durchschüttelt? Dass uns auch einmal der Zapfen vom Hals jagt, sprich vom Herzen fliegt. Was braucht es, damit unsere Freude um ihn nicht überschäumt? Schaffen das wirklich nur noch weltliche Sachen? Was ist es, dass wir angesichts von der Geburt und Ankunft von Jesus oft so wenig überschäumende Freude zeigen? Dass es Jesus Christus kaum mehr vermag, uns mit seiner Freude zu übergießen, dass wir einfach um voller Freude weiterverzählen, wer Jesus ist und was für ein Licht in unser Herz hineingekommen ist. Liegt es daran, dass wir uns daran gewöhnt haben? Oder dass wir nur noch selber alles im Griff haben und organisieren? Advent und Weihnachten, einmal mehr. Oder liegt es vielleicht daran, dass wir unsere Verlorenheit gar nicht mehr erkennen? Dass wir auch nicht mehr auf Jesus und seine Wiederkunft warten? Ja, jetzt ist es ja schon so lang. Und dann seht ihr hier noch, die Antwort ist ein Stück weit auch noch hier vom Zacharias im Vers 78 und 79. Durch die herzliche Barmherzigkeit Gottes, durch die uns besucht wird, das aufgehende Licht aus der Höhe, damit es erscheine denen, die da sitzen in Finsternis und Schatten des Todes und richten unsere Füße auf den Weg des Friedens. Wisst ihr, hier ist von Besuch die Rede, von Licht, wo ins Dunkle reinkommt. Schatten des Todes, drin reinstrahlt. Liegt es daran, dass wir die tödliche Schuld und Sünde nehmen sehen? Dass wir, auch wir Christen, uns manchmal so ein in einer falschen Sicherheit wiegen. Ja, ja, ist ja alles gut. In Österreich gibt es ein unbeschreiblich schönes Städtchen, kann ich mir sagen. Und wer es zum ersten Mal sieht, der wird irgendwie richtig von diesem Städtchen berauscht. Rattenberg liegt zwischen einem stillen See und einer steilen Bergwand mit dunklen Tannen. Wie schön ist es bei Ihnen, sieht der Tourist, der Besucher. Aber ein Einheimischer zuckt nur mit der Achsel und sieht, ihr kennt das dunkle Kenntnis nicht von diesem Städtchen. Niemals scheint hier im Winter die Sonne durch die hübschen Strassen und Häuser. Es liegt immer im dunklen Schatten vom Berg und vom feuchten Nebel, der aus dem See kommt, der Krankheit und Tod bringt. Und als ich das gelesen habe, habe ich so gedacht, ja, was für ein Bild. Die Welt, die kann so bezaubernd schön strahlen und aussehen. So schön eben, dass unser Herz anfängt zu juchzen. Oh, wie bist du so schön, du Liebe. Weite Welt, was ich alles erleben kann. Und gleich ist da manchmal auch so ein dunkles Geheimnis in unserem Inneren. Der feistere Schatten, der über dem Tal liegt. Unser Text nennt es Schatten des Todes. Und wenn wir genau hergucken, merken wir eben auch, alles rennt letztlich dem Grab zu. Menschen, Völker, Kulturen, auch wir. Wohl wird es so dann und wann noch zwischen ein bisschen bewusst. Aber dann feiern wir einfach weiter und lenken ab. Und dann möchte ich einfach heute neu einladen. Ach, komm doch zu dem Licht. Denn genau daher, dafür klingt der Adventsruf hier, der Fürst des Lebens ist erschienen. Mit der Dunkelheit von dieser Welt ruft Jesus seine, kommt doch her zu mir alle. Ich bin das Licht von der Welt und ihr sollt das Licht vom Leben haben. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Ich bin der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Möge Gottes Heiliger Geist und so irgendwie neu Decke von den Augen und auch von den Herzen nehmen. Das, warum wir erkennen und sehen, aus was für einer Hölle raus, dass wir gerettet worden sind. Durch die Geburt von Jesus. Durch das Leiden und Sterben von ihm. Was für eine Erlösung, dass er uns einfach seine Auferstehung schenkt. Neues Leben. Christ, der Retter, ist da. Und ich wünsche mir so, dass wir überschwemmende Freude haben in Christus selber. So, dass wir neu erkennen, warum es am Advent gibt. Jesus ist gekommen, Grund ewiger Freude. Christ, der Retter, ist da. Gott hat besucht und erlöst sein Volk. Möge es uns darüber ruhig um mal den Zapfen abjagen. In dem unsere Freude an Christus wie ein neues Feuer fängt. So, dass wir einfach nicht mehr anders können, als es weiter sagen. Wie so Gideon es immer machen mit dem Neuen Testament. Das Wort Gottes weitergeben. Erzählen, was an Weihnachten passiert ist. Was für ein Licht in meinem Inneren angezündet ist worden. Wir haben es im Anspiel gesehen, was es der Himmel gekostet hat. Uns seinen Sohn herzugeben. Und ich möchte uns fragen, was darf es mir kosten? Was darf es mir noch kosten? Wo lässt Gott manchmal ein bisschen Zeit vergehen? Und es kommt auch nicht immer in dem Augenblick, wo wir es meinen. Aber das Schöne bei ihm ist, er kommt. Und das ist doch letztlich die Hauptsache. Er kommt, hier und jetzt schon, und immer um in unser Leben rein. Und einmal wird er um mich kommen. Und dann ist die Frage nur die, bin ich bereit? Bin ich noch erwartend? Wohl uns, wenn wir dann bereit sind, wenn wir dann im Advent leben und darauf warten, Jesus kommt wieder. Dies ist die Nacht, da mir erschienen, des großen Gottes Freundlichkeit, das Kind, dem alle Engel dienen, bringt Licht in meine Dunkelheit. Und dieses Welt- und Himmelslicht weicht 100.000 Sonnen nicht. Ich möchte dich heute wie neu einladen, mit mir dafür zu beten, dass es ganz neu Advent wird in deinem Herz. So, dass der Sommer mal den Zapfen abjagt. Und dass du wieder Zacharias kannst froh einstimmen ins Gotteslob. Zacharias, voll des Heiligen Geistes, weissagte: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und erlöst. Einen mächtigen Retter aus dem königlichen Geschlecht David hat er uns gesandt, wie er es vor langer Zeit durch seinen heiligen Propheten versprochen hat. Nun werden wir gerettet werden. Er hat seinen heiligen Bund nicht vergessen. Und du, mein Kind, wirst Prophet des Allerhöchsten genannt werden, weil du dem Herrn den Weg ebnen wirst. Du wirst seinem Volk verkünden, wie es Rettung finden kann durch die Vergebung seiner Sünden. Durch die Güte und Barmherzigkeit Gottes wird nun das Licht des Himmels uns besuchen, um die zu erleuchten, die in der Dunkelheit und im Schatten des Todes sitzen und um uns auf den Weg des Friedens zu leiten. Und ich möchte dich einladen, wenn du heute irgendwo den Eindruck hast, Herr, schenk mir um die Freude. Mach mir neu gross, was du mir geschenkt hast. Mach mir es neu bewusst, was es dich gekostet hat. Und nimm mir mein Leben neu. Ich möchte die Freude weitergeben. Dann bitte ich dich mit mir aufzustehen, einfach noch zu beten. Und Gott zu bitten, dass er kommt, dass er uns das neues Feuer gibt, dass wir um ihn brennen, dass wir nicht mehr schweigen können, dass uns einfach der Zapfen abjagt, dass die Liebe rauskommt in unseren Schulhäusern, in unserem Alltag, wo wir arbeiten, in unseren Dörfern. Siehst du das Licht, dass wir es den Menschen um ihn erzählen. Es ist so ein Hunger da. Wenn ich so in die Nachrichten in die Welt rausgucke, in unsere Welt, der scheint trügt. Das ist genau so. Die Welt sieht so schön aus. Und es hat so viele Leute, die in Not sind, die einsam sind. Und hier heisst es, ich habe euch besucht, mein Volk. Ich habe mein Licht reingeworfen. Und wir dürfen wie ein Spiegel sein, wo das einfach weitergeht. Lass es mit mir aufstehen. Und Gott bitte, dass er uns neu ansteckt mit seinem Feuer. Lass uns beten miteinander. Wir vergessen so schnell, Jesus, was du auf dich genommen hast. Du musst es wunderschön haben. Und du kommst in die kalte Welt rein mit deinem Licht. Und du zeigst uns, wie wir in der Liebe leben können, wie wir einander vergeben können. Und wir wissen es alle, wir können es nie von uns aus. In unserem Inneren ist immer um das Grollen. Und auch das Unzufriedensein, das Sehnen nach wahrem Leben. Und es nimmt uns immer um den Schatten irgendwo ein. Und bedrückt uns mit unseren Sorgen, mit dem man werden wird. Lass uns heute Morgen neu aufblicken und lass uns um mich ein bisschen geschüttelt werden heute von dir. Und wenn wir nachher in Lobpreis einstimmen, lass uns unser Maul aufmachen und dir zusingen. Lass uns doch die Welt ringsum vergessen, was sie sagen. Lass uns fröhlich sein vor dir. Lass uns nicht Rücksicht nehmen auf das, was der andere denkt, sondern lass uns für dir stehen. Und singen und tanzen, was darf sein, wie es der David auch gemacht hat, selbst als König. Er hat nicht gefragt, was die Menschen ringsum denken. Er hat sein Herz dir zuwenden und dich loben und preisen. Und Herr, wir haben noch so viel mehr Grund dazu. Weil du zu uns gekommen bist, weil wir dürfen das Licht empfangen. Und ich bitte dich, dass es in die Herzen reinbrennt. Dass es warm wird in unseren Herzen. Weil du einziehst, weil du uns neu bestätigst, dass du da bist. Weil du ein Gott bist, der sieht, wer mich sucht, der wird mich finden. Weil du siehst, wer zu dir kommt, da wirst du nicht rausstossen, da wirst du nicht leer ausgehen lassen. Du siehst viel mehr Ströme lebendig im Wasser sollen reinfließen und aus uns raus. Und lass uns unsere Mitmenschen und wir kennen, wenn wir hören, dass wir ein wahres Licht haben, das Leben schenkt. Und ich bitte dich um dein Segen für jedes hier, der da ist, dass du der Drehen gehst von Stuhl zu Stuhl, dass du bei jedem einziehst. Und jetzt lass uns einstimmen einfach in das Lob. Du bist mitten unter uns, du hast das versprochen. Und danke, dass wir das immer mit erfahren dürfen. Du bist ein lebendiger Gott. Seid gesegnet. Amen.